wie immer, mit deinem Vater unser.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Gut, also heute geht es als letzte der heiligen Gestalten, die wir in dieser Katechese-Reihe betrachten wollten, um die inzwischen heilige Mutter Teresa von Kalkutta. Und ich muss sagen, irgendwie ist das schon toll, wenn man jemanden als Heilige verehrt, die man noch persönlich kennenlernen durfte. Ich weiß nicht, wem das noch so gegangen ist, dass man die Mutter Teresa persönlich gesehen hat. Ich habe es noch nachgelesen, bei der Heiligsprechung hat der Papst Franziskus in der Predigt gesagt, irgendwie kommt ihm das schon fast komisch vor, als heilige Mutter Teresa zu sagen. Er wird weiter Mutter Teresa sagen. Ja. Ja, man versteht das so irgendwie, weil die ist einem so vertraut gewesen. Ja, auch besonders dann, wenn man sie getroffen hat. Das war so, als ob man sie schon ewig gekannt hätte. Und sie ist aber gleichzeitig, und das traue ich mich wirklich zu sagen, einer der ganz großen Heiligen der Kirchengeschichte. Kann man ja durchaus feststellen, dass es objektiv natürlich größere und kleinere Heilige gibt. Es gibt den heiligen Franziskus, den heiligen Thomas von Aquin oder Augustinus oder so. Und in die Preisklasse gehört sie sicher dazu. Ja. Ich glaube, dass die Kirche noch lange Zeit aus dem schöpfen wird, was sie uns gezeigt hat oder Christus uns durch sie gezeigt hat. Schön ist es immer, damit zu beginnen, einfach sich das Leben anzuschauen, das dieser Mensch geführt hat, weil man dann entdecken kann, das ist ja ein normaler Mensch gewesen. Mutter Teresa ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern ist normal in einer Familie auf die Welt gekommen. Und zwar am 26. August 1910 in Skopje, das ist heute Mazedonien. Damals hat das noch zum Osmanischen Reich gehört. Ja. Sie ist aber eine Albanerin. Ihre Mutter ist aus dem heutigen oder damaligen schon Kosovo gekommen. Und der Vater, glaube ich, aus Albanien. Ja. Ihr bürgerlicher Name war Agnesje, also Agnes Konja Hojaksju, also ein albanischer Name, unter dem Namen kennt sie kein Mensch. Ja. Aber sie ist sozusagen in einer gut katholischen, sehr gläubigen Familie, auch einer gut situierten Familie aufgewachsen. Sie war nicht arm, haben genug Geld gehabt, allerdings ist ihr Vater, als sie 8 Jahre war, gestorben. Das war sicher nicht leicht für sie. Und ein Bruder, das ist so ein bisschen im Dunkeln, ist auch plötzlich verschwunden, ausgewandert. Ich habe einmal gehört, man nimmt an, das gibt es in Albanien bis heute, dass er wegen der Blutrache verschwunden ist. Die Albaner sind ja berühmt dafür, dass über Jahrhunderte Familien sich gegenseitig jeweils jemanden umbringen und der muss dann wieder sich rächen. Und das ist ein Kreislauf, ein Todeskreislauf, der nicht durchbrochen wird. Und um das zu durchbrechen, hat typisch einer ihrer Brüder das Land verlassen. Ich glaube, ich weiß nicht, wohin der ausgewandert ist, weil er das nicht mitmachen wollte. Aber das ist etwas Heftiges gewesen. Von der Mutter weiß man ein bisschen was, aber sie muss eine recht resolute Frau gewesen sein. Es gibt eine sehr schöne Geschichte, die ich gehört habe einmal, dass wenn die Kinder, musste die Kinder dann alleine großziehen, der Vater ist gestorben, um den Tisch herum gesessen sind und dort irgendwie gestritten haben oder über andere Leute geredet haben, ist sie hinausgegangen und hat damals die Sicherung herausgedreht. Das Licht ist ausgegangen, sagt also, für solche Kinder zahle ich keinen Strom. Eine ganz interessante pädagogische Maßnahme, die natürlich dann schon auch in Erinnerung bleibt. Nämlich immer dann, wenn sie böse gesprochen haben, die Kinder. Das war ganz interessant. Mit 12 Jahren, also als die Agnes damals noch 12 Jahre alt war, hat sie eine Volksmission gegeben und ein Jesuit ist gekommen und hat dort gepredigt und hat dort unter anderem auch von diesen Loreto-Schwestern erzählt, die es in Irland gibt, die in die Mission gehen und die das kleine Mädchen, das 12-Jährige, hat damals gedacht, das möchte ich machen. Ich glaube, da gehe ich jetzt hin. Und sechs Jahre später, mit 18 Jahren, ist sie tatsächlich bei den Loretto-Schwestern in Irland eingetreten. Da muss man vielleicht auch etwas dazu sagen, damit man so ein bisschen versteht, wie die Mutter Teresa gestrickt ist. Die Loretto-Schwestern waren der irische Zweig des Ordens, der damals noch die englischen Freuden geheißen haben. Heute nennen sie sich Congregatio Jesu. Die englischen Freuden waren der Versuch, eigentlich einen weiblichen Zweig der Jesuiten zu gründen. Also sehr intellektuell, sehr missionarisch, aber wirklich auch sozusagen mit vollem Einsatz. Ja. Also in so einen Orden ist die Mutter Teresa eingetreten. Ist nach wenigen Monaten in Irland dann schon nach Indien aufgebrochen, um dort ihr Noviziat auch zu absolvieren. Und das war wirklich eine sehr echte, aber sehr weitreichende Entscheidung. Ihre Familie hat sie nicht mehr wiedergesehen. Auch später überhaupt nicht mehr. Ja, ihre Mutter und ihre Schwester ist im Jahr 1976 gestorben, die Mutter schon früher. Die sind dann später nach dem Ersten Weltkrieg nach Albanien zurückgegangen. Wir wissen, was in Albanien dann los war. Der atheistischste Staat Europas, abgeschottet. Sie hat ihre Familie nicht mehr sehen können. Auch später, wie sie sozusagen reisen konnte, kein Kontakt mehr. Sie ist in Indien dann Lehrerin geworden. Das prägt auch so ein bisschen ihr Wesen. Der Leo Maasburg, der uns ja am Beginn des Arbeitsjahres im Pfarrgemeinderat von ihr erzählt hat, war sehr beeindruckend, dass sie lange Zeit begleitet hat. Gesagt, man hat immer so die Lehrerin durchgespürt, diese pädagogischen Maßnahmen, sehr kluge Dinge, die sie sozusagen verwendet hat, um die Wahrheit sozusagen zu verkünden. Sie war 17 Jahre Lehrerin und dann gegen Ende auch Schulleiterin in dieser Schule, die allerdings, muss man sagen, so für die höheren Töchter war. Also es war aus reichen Familien, sind die Töchter bei den Schwestern, bei diesen Loretto-Schwestern eben in die Schule gegangen. Auf einer Zugsfahrt im Jahr 1946 hat sie ein Kruzifix gesehen. Das wird sie vorher auch schon öfter gesehen haben. Aber es kommt bei Heiligen vor, dass manches Mal so eine Begegnung sie unglaublich trifft. Bei der Theresia von Avila weiß man, sie hat einmal ein Bild mit Jesus auf der Geiselsäule gesehen und hat ihre zweite Bekehrung erlebt. Und für die Mutter Teresa war dieses Kruzifix irgendwie ein klarer Auftrag. Und sie hat auch einen Jesus vernommen, der gesagt hat, mich dürstet. Ja, dieser Spruch wird sie ihr ganzes Leben lang begleiten. Und sie hat ihre Berufung gespürt, für die Ärmsten der Armen da zu sein. Christus in den Ärmsten der Armen zu dienen. Das waren jetzt nicht unbedingt die Töchter aus den reichen Häusern, die sie unterrichtet hat, sondern wenn sie das Kloster verlassen hat, haben sie ja bald die Slums begonnen, wo da so furchtbare Zustände waren. Und sie hat gemerkt, das will jetzt Jesus von mir. Den Ärmsten der Armen zu dienen. Dieses mich dürstet, steht neben jedem Kreuz, in jedem Haus der Schwestern von der Mutter Teresa. Das ist Christus, der uns sagt, mich dürstet. Willst du mir bitte was zu geben? Ich brauche dich. Ja? Das hat sie geprägt, das prägt den ganzen Orden. Aber dann auch wieder recht beeindruckend. Sie hat also diese Berufung ganz fest in sich gespürt und wollte aufbrechen jetzt in Islams, um dort für die Ärmsten der Armen zu dienen. Und hat ihre Ortoberen darum gebeten, ihr das zu erlauben. Und die Oberen haben 2 Jahre gebraucht, um sozusagen zu genehmigen, aber die hat sie gewartet. Ja. Das ist ganz wichtig auch, um ihre Berufung zu verstehen. Mutter Teresa war nicht jemand, der revoltiert hat gegen das Ordensleben dort oder sonst etwas, sondern sie hat das ganz in Übereinstimmung mit den kirchlichen Oberen immer gemacht. Sie war bereit, 2 Jahre zu warten, obwohl es für sie schon vollkommen klar war, dass das ihre Berufung ist. Und sie hat dann die Erlaubnis bekommen, die Klausur zu verlassen. Man nennt das, die wurde exklaustriert. Das heißt, sie war nicht mehr in dieser Ordensgemeinschaft, war aber weiterhin eine Ordensschwester. Das hat nie aufgehört. Ja? Und hat eben begonnen, in diese Slums zu gehen, hat die Kinder dort unterrichtet, hat eine medizinische Grundkurs gemacht, um dort die Kranken zu versorgen und wollte einfach, wie sie das von Jesus gehört hat, in den Höhlen der Armen ihm begegnen. Ja. Bald hat es einige Gefährtinnen gegeben, die sich dann ihr angeschlossen haben, das waren ihre ehemaligen Schülerinnen, ja, die dann auch dieser Berufung gefolgt sind, sich um die Ärmsten der Armen zu kümmern. Und dann ist klar geworden, daraus wird also jetzt eine Gemeinschaft. Und sie hat auch von Jesus irgendwie diese Eingebung gehabt, dass sie sich kleiden soll, wie die Menschen dort gekleidet sind. Und so ist die Idee, oder nicht nur die Idee ist wahrscheinlich von Jesus, gekommen, sie soll einen Sari anziehen. Das ist das Gewand der Inderinnen, das kennen wir alle. Und ich bin in ein Geschäft gegangen und habe gesagt, also ich brauche jetzt einen billigen Sari, später dann sozusagen auch genug Stoff für die Mitschwestern. Also hat es einen billigen gegeben, der war weiß mit blauen Streifen. Ich habe gesagt, das gefällt mir sehr gut, das schaut aus wie bei der Mutter Gottes. Und das war der Sari, der Stoff, mit dem die Straßenkehrerinnen angezogen waren. Den hat sie angezogen, das ist ihre Ordenstracht geworden. Aber sehr schön, wir kennen das Bild von der Mutter Teresa, wo sie auf der Schulter dann noch ein Kreuz hängen hat. Das ist sozusagen gerade zur Ordenstracht, dass sie auf der Schulter das Ordenskreuz haben. Das ist dasselbe Kreuz, das sie bekommen hat bei ihrer Einkleidung bei den Loretto-Schwestern. Das ist ein sehr schönes Zeichen der Kontinuität ihrer Berufung. Ja, sie hat da nicht etwas aufgegeben, sondern sie hat sich weiterentwickelt. Ja. Ich kenne ja jemanden, die eingetreten ist, eine Frau bei den Schwestern von Mutter Teresa, und die hat mir sehr lustig erzählt, in der Früh, die schlafen ja in einem Schlafsaal, im Dunkeln ziehen sie dann alle ihren Sari an, und das dürfte recht kompliziert sein, das dauert mehrere Minuten, bis man diesen Sari richtig gewickelt hat. Und da hört man über sie in der Dunkelheit, thank you, mother. Also der Schmäh von der Mutter Teresa ist auch in dem Orden geblieben. 1950 wurden dann wirklich, also offiziell auch diese Missionarinnen der Nächstenliebe gegründet, um im Islams Unterricht zu geben. Speziell wurden dann auch die Leberkranken sozusagen entdeckt, um die man sich kümmern kann. Die Sterbenden, an denen kein Mangel ist in Indien, die wirklich dort auf der Straße liegen, unbeachtet sind, ja, die sich niemand kümmert, ja, die auch kein Krankenhaus mehr aufnimmt und so weiter. Ich sage, für die niemand mehr da ist, die Ärmsten der Armen, ja, um die wollte sie sich kümmern. Es hat dann immer wieder Vorwürfe gegeben, das muss man auch erwähnen, da, das ist dann die medizinischen Zustände in diesem Haus der Sterbenden, das sie dann gegründet hat, die sind ja viel zu schlecht. Und außerdem müsste man die alle ins Krankenhaus bringen und so weiter. Das ist alles völlig unrealistisch von Leuten, die keine Ahnung haben. Ich habe mit Leuten gesprochen, die wirklich dort waren. Diese Sterbenden ist die Alternative, sie liegen dort auf der Straße und kein Mensch bringt sie ins Krankenhaus. Kein Krankenhaus würde die überhaupt aufnehmen, oder sie werden umsorgt und geliebt, vielleicht auch manchmal wieder gesund gepflegt, aber sehr oft geht es darum, dass sie das erste Mal in ihrem Leben geliebt werden, und dort, um sterben zu können. Ja. Und da passiert halt schon noch immer etwas, und das ist der nächste Vorwurf, den man der Mutter Teresa gemacht hat, dass jemand sagt, wer seid ihr da? Ja, sagt, wir sind Christinnen, sagen die Schwestern. Sagt, woran glaubt ihr? Wir glauben an Jesus Christus, unser Gott ist Mensch geworden und so. Sagt, ich will an den Gott glauben, der euch geschickt hat. Ja. Und deswegen kommt es oft vor, dass auch jemand dort Christus findet, und selbstverständlich wird er getauft. Ja. Aber das war dann immer der Vorwurf, dass die Schwestern sozusagen die Leute pflegen, damit sie sich noch schnell taufen können. Sie sind aber echte Missionarinnen, aber sie selbstverständlich führen sie die Menschen zu Christus, sie verkündigen ihnen auch das Evangelium durch die Liebe, die sie ihnen erweisen. Und selbstverständlich geben sie Auskunft über Christus. Viele haben dort im Haus der Sterbenden noch zu Christus gefunden. Das ist im Jargon der Schwester, wie ich gehört habe, immer, Father, give him the ticket, wenn er getauft wird. Allerdings, und das wirft wieder die konservative Seite vielleicht der Mutter Teresa vor, oft hat sie, wenn dort ein Hindu gestorben ist, für den das von großer Bedeutung war, dass er verbrannt wird, ja, dass die Mutter Teresa dafür gesorgt hat, dass diese armen Leute ein Begräbnis bis der Sitte entspricht. Ja, das widerspricht nicht unserem Glauben, wenn er verbrannt wird, aber für die Menschen war es ein unglaublicher Trost, zu wissen, die Schwestern sorgen dafür, dass ich dann verbrannt werde. Ja. Also das hat sie auch gemacht. Also es geht um die Liebe. Sie hat den Menschen die Liebe erwiesen und deswegen Christus Gott gebracht. Gott ist die Liebe. Können wir noch darüber reden dann, wie es funktioniert. Sie hat dann selbst eine, wie man erst nach ihrem Tod erfahren hat, auch eine geistige Entwicklung durchgemacht, wie alle großen Heiligen. Sie hat, ich bin jetzt draufgekommen, dass das eigentlich ein Zitat von der kleinen Therese von Lisieux ist, die ja ihr Namenspatron ist, das ist eine Therese von Lisieux nach ihrem Ordensnamen, hat sie auch gesagt, Jesus, ich möchte dich lieben, wie du noch nie geliebt worden bist, ja, bei Exerzitien. Und Jesus hat das angenommen und hat ihr sozusagen den Trost im Gebet genommen. Das haben viele Heilige erlebt. Gegen Ende ihres Lebens hat sie auch große Glaubensnächte durchlebt. Hat die Therese von Lisieux auch erlebt, haben wir letztes Mal gehört, dass man gar nicht mehr daran glauben kann, dass es einen Himmel gibt oder so. Ja? Und trotzdem alles für Jesus zu tun. Ja? Die Liebe wächst natürlich, wenn man nichts mehr davon hat, ja, wenn man es nur noch aus Liebe tut. Das hat sie gemacht, 40 Jahre Dunkelheit. Ja. 40 Jahre, wo sie im Beten nichts gespürt hat, wo sie vielleicht auch schwer getan hat zu lächeln. Und gesagt, wenn du nicht lachen kannst, dann mach halt ein Lachen. Ja. In diesem Haus des Ordens, der ursprünglich ein heidnischer Tempel war, dann ein Bordell, das, was sich die Schwestern eingerichtet haben, sind, nimmt man an, 100.000 Leute schon, 100.000 Menschen gestorben, sind wahrscheinlich schon mehr, die dort wirklich sonst verwahrlost, alleingelassen in den Straßen gelegen wären, die sozusagen am Ende ihres Lebens wirklich die Liebe noch kennengelernt haben. Ich weiß nicht, ob die Schwestern von der Mutter Teresa besonders dient sind, in Wien haben sie auch ein Haus bezogen, das früher ein Bordell war. Aber vielleicht ist das auch nicht ganz zufällig, dass dort, wo die Sünde passiert, dann auch die Liebe einziehen kann. Ja. Wir wissen alle, wie berühmt die Mutter Teresa geworden ist. Ja. Schon vorher hat alle Welt von ihr gesprochen, sie hat den Friedensnobelpreis bekommen, sie hat also alle großen Auszeichnungen der Welt bekommen und so weiter. Der Leo Marsburg hat das sehr nett erzählt, im Mutterhaus gibt es dann so verschiedene Kästen, wo also alle diese Auszeichnungen hineingepackt worden sind. Und von Zeit zu Zeit hat man geschaut, was man zu Geld machen kann. Das wurde dann verscherbelt und das Geld für die Armen verwendet. Und was halt nur irgendwie Urkunden waren, hat man halt da drin gelassen. Also für die Mutter Teresa war das sicher nicht Ziel und Zweck der Übung, dass sie selbst im Mittelpunkt steht. Allerdings, und das finde ich, ist ein Zeichen echter Demut, hat sie das beinhart ausgenützt, um das Reich Gottes auszubreiten. Sie hat sich gefreut, wenn sie eingeladen wird, große Reden zu halten und so weiter. Und hat das genützt. Also ein Priester, habe ich einmal gehört, der sie auch begleitet hat, ein amerikanischer Franziskaner, der erzählt hat, also ich glaube Harvard war das in Amerika, will er die Ehrendoktorwürde verleihen. Und sie soll dort also eine Vorlesung halten, wie das üblich ist. Und also Mutter Teresa, das geht nicht. Harvard ist also der Hort des Hochmuts in den Vereinigten Staaten, da passt du nicht hin. Ja? Wieso? Man kann doch überall von Jesus reden. Was hat die Mutter Teresa gemacht? Die ist in Harvard, hat sie vor diesen Studenten, die alle gekommen sind, Mutter Teresa schauen, eine Rede über die Keuschheit gehalten. Ja, das passt. Und natürlich haben die Leute sich dann dafür interessiert. Also wo sie nur genützt hat, die Chance gehabt hat, hat sie die Wahrheit verkündet. Ja. In ihrer unbeschreiblichen, ganz direkten, sehr, sehr tiefen, immer liebevollen Art. Der Orden hat sich unglaublich ausgebreitet. Aber sie ist am 5. September 1997 in Kalkutta gestorben. Da kann man ein bisschen was von unserer Welt verstehen lernen, wie unsere Welt funktioniert. In einer Woche ist die Mutter Teresa gestorben, die Lady Di und der Viktor Frankl. Ja, Viktor Frankl ist auch also ein ganz großer Psychotherapeut, ein unglaublicher Mensch. Ja. Worüber haben alle geredet? Ich meine, nichts gegen die Lady Di. War sicher lieb und nett und auch ein armer Mensch. Aber das war das große Thema. Mutter Teresa, Viktor Frankl sind untergegangen. Also das ist auch irgendwie interessant, ja, dass wen unsere Welt beachtet und wen nicht. Allerdings in Indien war das nicht so. In Indien wurde ein Staatsbegräbnis gewährt, wurde im Fernsehen übertragen, ich habe es selbst gesehen, sind 1 Million Menschen gekommen. Und es war ein Zeremoniell, das kann man sich nicht vorstellen, mit Militär und alles, was das staatliche Machtgefüge hergibt. Und das war dann sozusagen, zuerst war die Mutter Teresa aufgebahrt und dann eben, bevor das offizielle Begräbnis begonnen ist, wurde der Sarg geöffnet, sie wurde mit einer indischen Fahne bedeckt und dann wurde wieder ein Glassturz über den Kopf gegeben, dann wurde sie in Wache aufgezogen und so. Und man hat ihre Mitschwestern gefragt, entspricht das der Mutter Teresa? Und sie haben so eine typische Antwort gegeben, wie sie von ihr auch hätte kommen sollen. Naja, ja, die Mutter hat immer sehr viel Humor gehabt. Aber es ist eben sehr liebevoll, weil ganz Indien hat sie bewundert und hat natürlich sehr viel geschenkt bekommen, auch durch sie, wie die ganze Welt. 2003 ist sie durch Johannes Paul II. Selig gesprochen worden. Es war einer der schnellsten Seligsprechungsverfahren, die es die Kirche überhaupt gegeben hat, weil es derartig offensichtlich war, dass da eine ganz große Heilige gelebt hat. Immer wurde abgewartet, auch ein Wunder, das passiert ist. Das wird dann immer geprüft. Für die Seligsprechung muss ein Wunder geschehen, für die Heiligsprechung ein eigenes Wunder, dass das anerkannt wird. Mit Johannes Paul II., inzwischen auch ein Heiliger, auch heilig gesprochen, hat sie eine ganz besondere Verbindung gehabt. Wenn man die beiden gemeinsam gesehen hat, das war wie ein verliebtes Pärchen fast. Es war so wahnsinnig schön. Da waren zwei große Heilige, die so ganz eins waren. Ja. Und es gibt die schöne Geschichte, wie der Papst einmal im Krankenhaus gelegen ist. Hat die Mutter Teresa angerufen und wurde natürlich durchgestellt. Und dann, der Leo Marsburg hat das erzählt, hebt der Papst ab und sie sagt, Hello Holy Father. Und er sagt, Hello Mother. Und dann haben sie nichts mehr gesagt. I love you too, haben sie wieder aufgelegt. Ja. Die haben einfach eine ganz innige Beziehung gehabt. Ja. Und weil sie auch am selben Strang gezogen haben, da geht es sehr um diese Kultur des Lebens, die Johannes Paul II. Als Theologie sozusagen vorangetrieben hat, die Mutter Teresa sozusagen durch ihr Leben sehr bezeugt hat. Können wir noch ein bisschen drüber reden. 2016 wurde sie vom Papst Franziskus dann heilig gesprochen, auch ein Papst, der also sicher sehr von diesem Vorbild zehrt, nicht diese Liebe zu den Armen, dieses Hingehen zu den Rändern der Gesellschaft. Ja. Also alles, was der Papst Franziskus heute sagt, findet man bei der Mutter Teresa einfach schon wirklich schön geübt. Was ist die Lehre der Mutter Teresa? Man zögert ein bisschen, sozusagen dieser kleinen Ordensfrau zu sagen, ja, sie hat eine große Lehre verkündet, aber es gibt tatsächlich Überlegungen, die ich schön und wichtig finde, ob sie nicht eine Kirchenlehrerin sein könnte. Ja, also nach einer Heiligsprechung gibt es bei manchen Heiligen, dass sie von der Kirche zu Kirchenlehrern ernannt werden, einfach um zu zeigen, da wollen wir etwas, sozusagen von dieser Lehre wollen wir der ganzen Kirche sozusagen uns ein Beispiel nehmen. Das Problem ist allerdings, dass die Mutter Teresa nie Bücher geschrieben hat oder so, das war nicht ihre Art. Ihre Aufzeichnungen sind halt so handschriftliche Aufzeichnungen in irgendwelchen abgegriffenen Heften oder auf irgendwelchen Zetteln oder sonst etwas, ja. Und die Theologie, die sie betrieben hat, war nicht oberflächlich, die hat eine unglaubliche Tiefe gehabt und ganz aus dem Herzen der Kirche. Ja. Manche Kritiker haben eben gesagt, ja, Mutter Teresa, die Theologie, die sie da verkünden, die ist ja 200 Jahre alt, ja, das ist ja überholt sozusagen, hat mir der Großmauli gesagt. Mutter Teresa hat gesagt, was heißt 200 Jahre, meine Theologie ist 2000 Jahre alt. Sie war immer ganz praktisch. Und sie war vor allem immer geprägt von der Tat. Und das ist etwas, was wichtig ist. Theologie, die nur im Papier bleibt, ist zu wenig. Ja. Sie hat gelebt, was sie gelehrt hat, aber sie hat eben auch etwas gelehrt. Das wird jetzt gerade gesammelt und gefunden. Ich glaube, das wäre ein großer Gewinn für die Kirche, das wirklich auch zu systematisieren, damit man das sozusagen ausschöpfen kann. Ja. Also ein Beispiel, wie ihre Tat einfach Leute zu Christus geführt hat, sehr schön, sie hat immer Freitickets bekommen für Flüge, sie ist viel durch die Welt gereist und einmal ist eben ein Direktor von KLM, einer der größten Fluglinien der Welt, gekommen, schön im Anzug und Aktenkoffer, um aus der Mutter Teresa persönlich die Tickets zu bringen. Also wo ist die Mutter Teresa? Da hat er in Indien angeklopft. Sagt, ja, die ist da hinten links, also sie hat gerade die Klo geputzt. Ja, da kommt also schön im Anzug und Aktenkoffer kommt der Direktor von KLM und sagt, also Mutter Teresa, grüß Gott. Ja, sehr schön, dass ihr da bin. Also hier ist der Klobesen, den nehmen Sie jetzt bitte da und da müssen Sie putzen und so macht man das, schau, ich zeige es Ihnen und so, ja. Also eine halbe Stunde mit ihr Klo geputzt, bis sie ihn überhaupt gefragt hat, wer er ist und was er will. Und am Ende durfte er sagen, also er ist der Direktor von KLM und bringt jetzt die Tickets. Und dieser Mann hat später bei der Seligsprechungsverfahren ausgesagt, dass diese halbe Stunde mit der Mutter Teresa sein Leben verändert hat. Er hat sich wirklich bekehrt, er hat wirklich zu Christus gefunden. Unglaublich schön, durch die gelebte Tat, weil das ist Liebe, wenn ich Klo für andere putze, ja, an dem sie teilnehmen hat lassen, ohne viel zu fragen, ja, nicht lang erklärt, sondern getan, ja, hat er gemerkt, worauf es eigentlich ankommt. Ja. Ich habe das Glück gehabt, die Mutter Teresa mehrmals treffen zu dürfen und das kann man nicht beschreiben. Ja. Da merkt man, dass große Heilige sind. Das ist, wenn man ihr gegenübergestanden ist, man hat das Gefühl gehabt, diese Frau hat eigentlich ein Leben lang darauf gewartet, mich jetzt endlich zu treffen, weil sie mich so wahnsinnig lieb hat. Ja. Und das war nichts Gekünsteltes, Gespieltes oder sonst etwas. Das war ein Mensch, der einfach Liebe ausgestrahlt hat. Ja. Und jetzt weiß man, wie sehr sie sich das oft abringen musste, weil ihr das nicht einfach frei von der Leber weggegangen ist. Aber das ist ihr gelungen. Das war so echt alles. Ja. Also ich habe sie erlebt, da ist sie in der Früh in eine Messe gekommen. Und da sind also ihre Schwestern da hereingeströmt in die Sakristei und man hat erwartet, dass die machen jetzt wahrscheinlich ein Spalier und dann kommt die Mutter Therese oder was. Aber sie war schon längst da, sie ist in der vierten Reihe hinten schon gestanden, nicht? Und dann musste sie so nach vorne gezogen werden. Aber das war nichts Affektiertes. Ja. Sie hat sie nicht wichtig genommen. Und natürlich, ja. Also, das war alles unglaublich beeindruckend. Ja. Ein Ding, wie wir es auch bei uns in der Kirche hängen haben, dieser Grundsatz, die Frucht der Stille ist das Gebet, die Frucht des Gebets ist der Glaube, die Frucht des Glaubens ist die Liebe, die Frucht der Liebe ist das Dienen, die Frucht des Dienens ist die Liebe. Das wollte sie immer auf Karten drucken lassen, wieder irgendwelche kleinen Kärtchen, damit sie sie überall verteilen kann. Ja, das ist immer sehr praktisch alles. Auch eine schöne Geschichte, wo dann eine Frau bei ihr mitgearbeitet hat und ihr Mann war Architekt und hat sie immer noch hingebracht und abgeholt, aber hat sie aber nicht mitgemacht. Und dann hat sie die Frau mal angesprochen und gesagt, also ihr Mann ist doch Architekt, der holt sie mal ab, ich bräuchte was von ihm. Ich sagte, bitte, ja, da sitzt er im Auto, geht raus, also, grüß Gott, schön, dass Sie Ihre Frau überbringen. Sie haben doch sicher einen Kopierer bei sich in der Firma. Ich sagte, ja, ich hätte gerne diese Zettel, die möchte ich verteilen und können Sie die für mich kopieren? Ja, selbstverständlich, Mutter Teresa, wie viele Zettel wollen Sie denn? 30.000 bitte. Und wieder. Dieser, da hat er brav gemacht, in die Druckerei gebracht natürlich, hat dieser Mann sich dadurch bekehrt. Der hat einfach die Leute in die Pflicht genommen. Ja. Sie hat den Glauben wirklich verkündet. Der Orden heißt die Missionarin in der Nächstenliebe. Sie hat nicht einen Orden zur Krankenpflege gegründet oder für praktische Dinge, sie hat einen Orden der Missionarinnen gegründet. Missionarinnen, die allerdings nicht predigend durch die Welt sind, da war sie die Ausnahme, dass sie so viel gesprochen hat. Die Mitschwestern sind nirgendwo aufgetreten, um zu reden, sondern die haben einfach die Liebe gelebt und tun es bis heute. Ja. Aber das ist nicht sozusagen etwas anderes, sondern das ist die Verkündigung des Glaubens. Unser Gott ist die Liebe und wer die Liebe lebt, verkündet Gott und macht Gott sichtbar. Also das ist eine unglaubliche Botschaft für die Welt und für uns Christen, wie wir den Glauben verbreiten können. Ja. Auch eine Geschichte, die der Pater Leo Maßburg erzählt hat, wie er beobachtet hat, immer wie die Volontäre, die es bei ihr gegeben hat, wie sie die alle verteilt hat. In der Früh ist sie immer ganz fahrig gewesen und hat also dann jeden am Unterarm genommen und hingezogen, zu einem Kranken und ihm erklärt, was er da machen soll. Dem musst du bitte die Maden aus der Wunde ziehen und den musst du neu verbinden und mit dem musst du die Hand halten und dem zuhören oder was auch immer. Johannes Paul II. War dort, genauso am Unterarm gepackt worden. Bless him, Holy Father. Ja, segne ihn. Und immer wenn sie fertig war, hat sich in die Mitte des Saals hingestellt mit verschränkten Armen und hat zufrieden in die Runde geschaut. Und der Leo Maßburg hat das immer beobachtet, hat gesagt, was macht sie da, das verstehe ich nicht. Und dann ist aber einmal klar geworden, sie ist eine Missionarin. Ihre Aufgabe ist es, die Menschen, diese Volontäre waren ja oft gar nicht so Gläubige, ja, die Menschen mit Christus in Verbindung zu bringen. Und sobald er dort gesessen ist und die Maden aus der Wunde gezogen hat, war er bei Christus. Das war ihre Aufgabe auch. Ja. Also das ist etwas, was wirklich uns vielleicht teilweise noch unterbelichtet ist. Ja. In unseren Breiten und überhaupt. Ja. So verkündet man den Glauben. Ja. Und der Erfolg zeigt, dass das gelingt. Ja. Mutter Teresa hat viele, viele Menschen bekehrt. Ja. Ein ganz großes Thema in ihrer Verkündigung, wenn man das so nennen will, war immer der Lebensschutz. Ja. Der Schutz des ungeborenen Lebens. Ja. Das war, ist eigentlich jedes Mal vorgekommen. Jedes Mal. Ja. Sagt, wir denken uns, es ist so furchtbar, was da passiert in Indien und so weiter. Es ist so furchtbar, wenn ihr eure Kinder tötet. Ja, hat sie ganz, also ohne sich irgendein Blatt von dem Mund zu nehmen, sagt, hört auf damit. Wenn jemand sein Kind nicht haben will, gebt es mir. Ja, ganz praktisch wieder. Und sie hat das wirklich gemacht. Ja, ich kenne jemanden, der hat also indische Kinder, ein Kind von ihr adoptiert. Ja, bekannte Frau in Österreich, sie war aber Regierungsmitglied in Salzburg. Die war sehr verbunden mit der Mutter Teresa, hat keine Kinder bekommen, hat ein Kind adoptiert. Oder hat zuerst gesagt, Mutter Teresa, können Sie für mich beten, mein Mann und ich, wir kriegen keine Kinder. Beten Sie bitte, dass ich ein Kind bekomme. Und dann ruft die Mutter Teresa an und sagt, fühlst du dich schon schwanger? Schwanger. Die Mutter Teresa hat dann sicher eine mystische Erfahrung gehabt und weiß, dass ich jetzt schwanger bin. Und wirklich, nein. Ja, nein, noch nicht und so. Und was ist denn? Na, ich habe dein Kind gerade in meinen Armen. Ja. Also die ist nach Indien geflogen und kriegt dort das krankeste, schwächste Kind, das es dort gefunden hat, in die Arme gedrückt, sagt, das ist jetzt dein Kind. Ja? Und hat dort bleiben müssen, um dieses Kind zu kümmern, ja? Um das Kind durchzubringen. Und hat selbst erzählt, sie hat sich halt irgendwie gedacht, ein bisschen Mitleid, also ist schon toll, was ich da jetzt mache und so. Ja? Und jetzt kümmere ich mich um dieses Kind und hat so ständig das Kind umgebunden gehabt und hat halt alles für dieses Kind gemacht.
Und die Mutter Therese hat da nichts gekannt. Also wenn sie den gefunden hat, dass sie was besser machen soll. Was bist du für eine Mutter? Und sie schaut, dass das Kind was zu essen bekommt oder sonst wird das. Immer sehr schroff, aber immer sehr liebevoll. Ja. Das Kind ist halt so ein erwachsenes Mädel und so weiter. Sie hat ein zweites Kind dann adoptiert. Wahnsinnig schön. Ja. Wahnsinnig schön, was da passiert ist. Aber das ist eine sehr konkrete Antwort auf die Frage des Lebensschutzes. Ja. Mutter Therese war immer eine Frau der Tat. Es ist schön, wenn man sozusagen die Heiligen im Originalton hört. Mutter Teresa ist sehr gut für Zitate. Das heißt, dass die Journalisten sie auch deswegen geliebt haben, weil sie nie einen Satz länger als 10 Worte gebildet hat. Passt immer, ja, kann man von ihr lernen. War immer gut zitierbar und hat immer ins Schwarze getroffen. Ja, also wenn Mutter Teresa gehört hat, jeder erste Satz war schon Wahnsinn, wenn man noch weiter zugehört hat, ist das noch in die Tiefe gegangen. Von unglaublicher Weisheit und Erkenntnis geprägt. Ja. Mutter Teresa, Zitate. Gott hat uns geschaffen, um zu lieben und geliebt zu werden. Katechismus eigentlich. Das ist der Beginn des Gebetes, zu wissen, dass Gott mich liebt, dass ich für größere Dinge geschaffen bin. Ja. Friede beginnt mit einem Lächeln. Lächle 5-mal am Tag einen Menschen zu, dem du gar nicht zulächeln willst. Tu es um des Friedens willen. Bitte, ausprobieren, 5-mal am Tag. Ja. Je weniger wir haben, desto mehr sind wir imstande zu geben. Je mehr wir haben, desto weniger sind wir imstande zu geben. Das ist eine Erfahrung, die man wirklich machen kann. Bei sich selbst, aber oft auch sehr offensichtlich. Gott hat die Armut nicht erschaffen, sondern du und ich, weil wir nicht teilen. Mutter Teresa war nicht verliebt in die Armut. Ja, sie wollte das bekämpfen, weil das war ein Skandal. Wer den Armen den Rücken zukehrt, kehrt ihm Christus zu. Es gibt viele Menschen auf der Welt, die nach einem Stück Brot hungern, aber noch mehr, die nach ein bisschen Liebe verlangen. Das habe ich selbst gehört, wie sie damals in meine Pfarre, wo ich noch Ministrant war, gekommen ist. Sagt, bei euch gibt es nicht so eine Armut wie bei uns in Indien, aber hier gibt es so viele einsame Menschen. Ja, das ist eine viel größere Armut. Es genügt nicht zu sagen, ich liebe. Liebe muss lebendige Tat werden. Das ist jetzt ein sehr gutes Beispiel dafür. Die erste Armut der Völker ist es, dass sie Christus nicht kennen. Auch interessant. Ja? Muss sich die Kirche auch gefallen lassen, dass man sagt, wir müssen Entwicklungshilfe betreiben und zuerst muss einmal das sozusagen, die Lebensumstände verbessert werden. Da kann man vielleicht beginnen mit dem Evangelium. Die schlimmste Armut ist, wenn man Christus nicht kennt. Unser Glaube ist ein Evangelium der Liebe. Es offenbart uns Gottes Liebe zu den Menschen und verlangt als Antwort die Liebe der Menschen zu Gott. Gottes Liebe kennt keine Grenzen, wissen wir. Auch unsere Liebe darf keine kennen. Diese Konsequenz daraus zu ziehen, ist ganz spannend. Das Kind ist das größte Geschenk Gottes für die Familie, für ein Volk und für die Welt. Es geht nicht darum, wie viel wir tun, sondern darum, dass wir es mit Liebe tun. Ja. Vieles, was die Mutter Teresa gemacht hat, ist völlig unscheinbar gewesen. Ja. Und das, was ihre Schwestern noch machen, darüber redet kein Mensch, weil es auch nicht sehr spektakulär ist und jeden Tag dasselbe oft und so. Ja. Aber es geht darum, dass wir es mit Liebe tun. Lasse nie zu, dass du jemanden begegnest, der nicht nach der Begegnung mit dir glücklicher ist. Also wenn man die Mutter Teresa getroffen hat, war man glücklicher. Ja, sie hat das gekonnt. Ich bin ein Bleistift in der Hand Gottes, der einen Liebesbrief an die Welt schreibt. Schön, gell? Ja. Maria, meine liebste Mutter, gib mir dein Herz so schön, so rein, so unbefleckt, so voll Liebe und Demut. Wie alle Heiligen war die Mutter Teresa eine glühende Marienverehrerin. Gott ist der Freund der Stille. Je mehr wir im stillen Gebet bleiben, desto mehr können wir in unserem aktiven Leben geben. Ja, sie war eine wirklich kontemplative Frau. Ja, berühmte Geschichte, wie ihre Schwestern gesagt haben, wir schaffen die Arbeit nicht mehr. Wir haben lange Gebetszeit, wir haben 2 Stunden Gebet jeden Tag und wir schaffen die Arbeit nicht mehr. Sie hat gesagt, gut, dann müssen wir jetzt 3 Stunden pro Tag beten. Hat das gemacht. Gib dich ganz Jesus. Er ist der Weg zum Vater. Er ist das Licht in der Dunkelheit dieser Welt. Dann sei berühmt, a family that prays together, stays together. Eine Familie, die zusammen betet, bleibt zusammen. Ganz großer Kampf, dass man das Familiengebet wieder fördert, auch in unseren Breiten. Wichtige Botschaft.
rettet das ungeborene Kind, erkennt die Gegenwart Jesu in ihm. Ein fröhliches Herz entsteht aus einem Herzen, das vor Liebe brennt. Ein Journalist hat sie einmal gefragt, was muss sich an der Kirche ändern? Ah, ihre Antwort, sie und ich. Gott hat mich nicht dazu berufen, Erfolg zu haben, sondern treu zu sein. Ja. Ganz wichtig, wenn man auf sich selber schaut, man will doch immer irgendwie, und jetzt habe ich da was weitergebracht und so weiter. Das ist nicht immer das, was Gott will, ja. Sondern ob ich treu bin. Ich weiß, dass Gott nie mehr von mir verlangen wird, als ich ertragen kann. Ich würde mir nur wünschen, er würde mir nicht gar zu viel zutrauen. Und das ist in dem Licht, das nach ihrem Tod bekannt gewordenen, merkt man schon, dass sie jetzt wirklich gar nicht ohne zu leiden gehabt. Abgesehen von einem körperlichen, sie hat auch einige Krankheiten gehabt und so weiter, also die viel mit Schmerzen verbunden waren und so weiter. Wenn wir wirklich lieben wollen, müssen wir lernen, aufrichtig zu vergeben. Auch eine Herausforderung. Hab keine Angst zu lieben, bis es weh tut. Es ist die Weise, wie Jesus geliebt hat. Nämlich, warum soll Lieben wehtun? Manches Mal heißt es, jemand anderen helfen zu wollen, ihm die Liebe zu erweisen, dass man selber wirklich auf etwas verzichten muss. Das ist gar nicht so leicht, ja. Dass man selbst wirklich auch sozusagen leidet, damit der andere was hat. Bin ich dazu bereit? Ja? Wenn du Menschen verurteilst, hast du keine Zeit, sie zu lieben. Wie betest du? Bete zu Gott wie ein kleines Kind. Es kann seine Gefühle in einfachen Worten ausdrücken, die so viel sagen. Wenn du nach Gott suchst und nicht weißt, wo du anfangen sollst, lerne zu beten und mache dir die Mühe, jeden Tag zu beten. Ja, ganz wichtig. Da hat sie speziell noch gesagt, beten wir für Japan, das war gerade. Das sind immer wieder neu konkrete. Bei Mutter Therese war immer alles konkret. Japan erobern. Aber wichtig ist, jeden Tag zu beten. Es hilft nichts, irgendwie großartige Dinge zu anfangen zu wollen und so weiter. Die Treue macht es aus. Ja. Um beten zu können, müssen wir lernen zu schweigen. Das fällt oft gar nicht so leicht. So. Wir müssen lernen, die Arbeit zu einem Gebet zu machen, indem wir alles mit Jesus, für Jesus und an Jesus tun. Der Mensch ist von Gott nie weiter entfernt als ein Gebet. Beten macht das Herz weit, bis es groß ist, dass es Gottes Geschenk, nämlich ihn selbst, in sich aufnehmen kann. Das Leiden ist ein Geschenk Gottes. Es ist ein Zeichen dafür, dass wir ihm so nahe gekommen sind, dass wir sein Leben teilen dürfen. Sieht man von sich aus nicht unbedingt so. Auch eine Geschichte von Leo Marsburg, der voll aus solcher Schnurren ist, ich empfehle nur jedem das Buch auch zu lesen, das er geschrieben hat, mit Anekdoten aus ihrem Leben. Er war in Indien und wurde gequält von irgendwelchen Viechern, die in seinem Bett ihn in der Nacht gebissen haben und so weiter, und zeigt das also der Mutter Therese, die ganzen Bisswunden, und hat geglaubt, jetzt wird sie ein bisschen Mitleid mit ihm haben. Schmeckt's. Oh, a gift of God, ein Geschenk Gottes. Auch in unserem Leben muss die Auferstehung geschehen, die Osterfreude muss anbrechen. Dann, ganz wichtig, die Lehre von vielen großen Heiligen, gib Maria die volle Freiheit, über dich zu verfügen, zur Ehre ihres Sohnes. Denn wenn du ganz ihr gehörst, ist dir die Heiligkeit sicher. Ein guter Weg, heilig zu werden, ist, dich wirklich ganz der Mutter Gottes anzuvertrauen. Um heilig zu sein, müssen wir zulassen, dass Gott sein Leben in uns lebt und das tut, was ihm gefällt. Wahre Heiligkeit besteht darin, den Willen Gottes lächelnd zu tun. Heiligkeit ist nicht ein Luxus für wenige. Sie ist ganz einfach eine Pflicht für dich und für mich. Ganz große Botschaft des Zweiten Vatikanischen Konzils, viel weniger oft betont als manches andere, die allgemeine Berufung zur Heiligkeit. Jeder soll wirklich heilig werden. Sei einzig und allein alles für Jesus durch Maria. Sei heilig. Mir ist es lieber, ihr macht Fehler in Güte, als dass ihr Wunder in Leblosigkeit vollbringt. Hohe Lied der Liebe, 1. Korinther 13. Der Heilige Geist flößt uns die Fülle Gottes ein und sendet uns hinaus in die Schöpfung als seine persönliche Botschaft der Liebe. Freude ist das Zeichen der Einheit mit Gott und der Gegenwart Gottes. Freude ist die normale Konsequenz eines von Liebe brennenden Herzens. Ganz eine wichtige Botschaft, glaube ich, speziell für die Welt von heute, die so auf der Suche nach Freude ist. Endlich, wann geht es mir endlich wieder besser, wann bin ich wieder fröhlich und so weiter. Ja? Die Freude kommt von der Gegenwart Gottes, die Freude kommt vom Dienen, die Freude kommt von der Hingabe, ja? Nicht vom Konsumieren. Ja. Ohne Leiden wäre unsere Arbeit nur Sozialarbeit, sehr gut und hilfreich, aber es wäre nicht das Werk Jesu Christi, nicht Teil der Erlösung. Es ist komisch, dass die Heiligen oft das Leid so betonen, aber es geht darum, mit Christus verbunden zu sein. Ja. Suche Gott nicht in fernen Ländern, dort ist er nicht. Er ist ganz nahe, er ist in dir. Ja. Hat sie oft Leuten gesagt, wo ein Journalist einmal gesagt hat, Mutter Therese, ich könnte keinen Tag machen, was Sie da machen. Ja. Sollen Sie ja gar nicht. Sie sind Journalist, Sie sollen als Journalist, als guter Christ Journalist sein. Das ist meine Sache. Ja. Da war sie ganz nüchtern, also es gibt verschiedene Berufungen. Versuche Gott zu lieben und verlange danach, ihn zu finden. So kannst du seinen Durst stillen. Er dürstet danach, dass wir nach ihm dürsten. Als Hörst, steht neben jedem Kreuz, das ist das, was Grundspiritualität ist. Jesus verlangt nach mir und er will mich brauchen. Ja, er will auf mich angewiesen sein. So wie Jesus am Kreuz, er sagt, ich habe Durst und wir geben ihm nur Essig. Ja. Lasset uns einander so lieben, wie Gott jeden von uns liebt. Wo beginnt diese Liebe? Bei uns zu Hause. Wie beginnt sie? Durch gemeinsames Beten. Was ich tun kann, kannst du nicht tun. Was du tun kannst, kann ich nicht tun. Aber gemeinsam können wir etwas Schönes für Gott tun. Das ist genau wie Kirche funktioniert. Ja. Bitten wir Gott darum, dass wir sein Werk nicht verderben. Mutter Teresa war so voller Pläne, er war unglaublich effizient und toll, aber es war vollkommen klar, dass das nicht ihre Sache ist. Christus will was machen. Ja. Sie ist der Bleistift Gottes. Haltet am Rosenkranz fest, wie eine Kletterpflanze am Baum, denn ohne unsere liebe Frau können wir nicht bestehen. Mutter Teresa hat immer einen Rosenkranz in der Hand gehabt. Auch das, könnt ihr erinnern, hat der Leo Marsburg uns erzählt, sie hat immer die Perlen weitergeschoben und er hat das beobachtet und hat sich gedacht, irgendwie den Rosenkranz kann sie nicht beten, weil es zu schnell ist. Ja? Vielleicht hat sie irgendwas anderes gebetet und er wollte sie mal fragen, also was sie da betet. Also wir haben alle gehört, was hat sie denn gebetet? Und er hat das erlebt gesagt, ich habe mich nie zu fragen getraut. Vielleicht so ein Barmherzigkeit Rosenkranz gebetet oder so, aber es war oft, aber sie hat natürlich Rosenkranz auch gebetet und so, aber sie hat eigentlich immer, man sieht auf allen Bildern, hat die Mutter Teresa eigentlich immer einen Rosenkranz in der Hand. Ja. Sie hat, glaube ich, dazwischen immer wieder gebetet. Gott liebt uns und ergibt sich fortwährend der Welt durch dich und mich. Heute liebt er die Welt durch dich und durch mich. Ja. Also viele solche Sachen gibt es. Da kann man schon eine Kirchenlehre draus machen. Wie gesagt, bei Fräse ist das immer so Zettel gewesen, Aussprüche und so weiter. Man muss das jetzt einmal sammeln, aber man entdeckt ein Konzept dahinter. Das ist nicht irgendwie, irgendwas. Ja. Und das zu heben, diesen Schatz, das, glaube ich, ist noch eine Aufgabe von Theologen und Menschen, die das sammeln. Was ist sozusagen noch das Nachwirken der Mutter Teresa? Sie hat mehrere Werke gegründet. Ja. Erst natürlich die Missionarin der Nächstenliebe, gibt es heute 3000. In 710 Häusern, in 133 Ländern. Also unglaublich verbreitet, ein gar nicht so kleiner Orden in der Kirche. Sie hat auch einen Brüderzweig gegründet, den sieht man nicht so oft, das sind 500. Ja. Und es gibt sowohl einen männlichen und einen weiblichen kontemplativen Zweig von Schwestern, die ganz im Gebet leben, die nicht mehr aktiv, die nicht aktiv sind, sondern durch ihr Gebet sozusagen zu unterstützen. Ich habe gelesen, deshalb weiß ich nicht genau, was das ist, sie soll auch einen Priesterorden gegründet haben, das weiß ich jetzt nicht, was das sein soll, aber natürlich sind die sogenannten Co-Workers auch ein Werk, das auf sie zurückgeht, das ist die Laienbewegung von den Leuten, die mitarbeiten, und ihre letzte Gründung war das Corpus Christi Movement, das sind Weltpriester, die sich zusammenschließen, um im Geist dieses Ordens der Mutter Teresa einfach dort zu leben, wie sie sind, also die sozusagen dort, wo sie wirken, nach dieser Spiritualität leben. Dieses Werk wurde gegründet, das ist ja kirchenrechtlich alles immer so ein Vorgang, nicht? Das muss also dann bestätigt werden, das muss dann also durch die römischen Stellen gehen, da muss der Heilige Vater das genehmigen und so weiter. Dieses Werk ist gegründet worden, dass die Mutter Teresa mit einem abgerissenen Zettel zum Johannes Paul II. Gekommen ist, hat sie mit Bleistift draufgeschrieben, also die Grundsätze dieses Corpus Christi Movement,
hat er den Papst hingelegt und gesagt, please sign, Holy Father. Ja, also bitte unterschreibe, Heiliger Vater. Und er hat also brav sofort unterschrieben. Mutter Teresa, ja. Sie hat wenig Federlesens gemacht. Es gibt einen schönen Satz, wer die Mutter Teresa verstehen will, der muss zu ihren Schwestern gehen. Ja, das ist spannend. Ja. Wenn man heute Schwestern, ich kenne kaum eine Orden, die also so erfüllt sind von diesem Geist. Meine Freundin, die da eingetreten ist, hat die Mutter Teresa persönlich nie kennengelernt. Und ist eine ihrer Schwestern geworden und lebt aber ganz und liebt sie natürlich heiß. Ja. Sehr schön, wenn man mal nach Rom kommt, jetzt einmal gemacht, es gibt zwei Zimmer von der Mutter Teresa, die man besuchen kann, weil normalerweise hat sie halt irgendwo im Eck sich hingelegt. Aber im Mutterhaus in Kalkutta gibt es natürlich ihr Zimmer, und weil sie halt öfter auch dort war, auch in Rom. Und das kann man besichtigen, wenn man das dort anläutet und so weiter. Das ist keine große bekannte Sehenswürdigkeit. Und dann macht eine Schwester auf und das Priester darf man dann in die Klausur hinein und so weiter. Also ich habe das also gemacht und war sehr aufgeregt. Das Zimmer völlig unspektakulär. Ein Eisenbett, das vor der Tür gestanden ist mit den Regalen und so wie die Mutter Teresa halt gelebt hat. Ja. Aber das Schöne war, ich gehe da durch dieses sehr einfaches Kloster, also mehr als einfach, und also der Schwester nach, voller Neugierde, endlich dieses Zimmer zu sehen, und plötzlich biegt die Schwester ab. Ich dachte, ach, wo muss ich jetzt wieder hingehen? I'm sure, Father, first you will visit Jesus. Ich bin sicher, Vater, zuerst wollte ich doch Jesus besuchen, und hat mich zuerst in die Kapelle geführt, damit ich dort drauf bete, und dann durfte ich das Zimmer besuchen. Aber das ist so typisch für die Schwester von Mutter Teresa, ganz ihr Geist. Die Mutter Teresa, sie selbst war uninteressiert an irgendwas. Alle zu Jesus führen, immer, mit jeder Zeit, sofort. Ja. Das hat mich sehr beeindruckt. Ja. Schön ist zum Beispiel, dass heute, ich finde das schon ein Zeichen, in Albanien, diesem Land, das also wirklich über Jahrzehnte abgeschottet war, wo also jede Religion strengstens verboten war, ein Land, das vom Blutrache sozusagen noch beherrscht war und so weiter, kommunistisches Regime und weiß ich was, also weiter weg von Gott kann man es nicht vorstellen. Heute ist der Tag der Seligsprechung von der Mutter Teresa in Albanien Staatsfeiertag, schulfrei, geschlossene Geschäfte. Das ist der große Patron, ja. Ich glaube, in Tirana heißt der Flughafen, Mutter Teresa Flughafen. Ich finde das schon ein Zeichen, ja, was da eine so eine kleine Frau bewirken kann. Ja, also Albanien ist das Sinnbild des atheistischsten Staates der Welt gewesen. Ja. Und heute ist der Seligsprechungstag einer kleinen Ordensfrau der Staatsfeiertag. Unvorstellbar. Ja. Das habe ich schon gesagt, dass sie ein ganz besonders enges Verhältnis zu Johannes Paul II. Gehabt hat. Und Johannes Paul II. Hat ein großes Thema gehabt in seinen Pontifikaten, in seinen ganzen auch wissenschaftlichen Forschen und theologischen Arbeiten. Das war die Kultur des Lebens im Gegensatz zur Kultur des Todes. Das geht weit noch über den Lebensschutz im engeren Sinn hinaus, sondern über was zum Leben führt und was eine Gesellschaft absterben lässt. Ja. Bis hin zur großen Kritik, die Johannes Paul II. Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus am Kapitalismus geübt hat. Das führt nicht zum Leben und so weiter. Also die Kultur des Lebens war ein ganz wichtiger Begriff für Johannes Paul II. Und das hat Mutter Teresa mit ihm sozusagen wirklich gemeinsam an diesem Strang gezogen. Wie führen wir diese Welt zum Leben? Natürlich nur durch Christus, aber eben ganz durch diese praktischen Dinge, durch die Liebe, der Lebensschutz, die Freude am Leben, ja, die Wertschätzung des Lebens, ja, die Wertschätzung derer, die doch für die Gesellschaft nichts mehr leisten, wie Kranken, Armen, Verlassenen. Ja. Dort ist der wahre Wert zu finden und so weiter. Also da muss unsere Gesellschaft wieder viel, viel, viel lernen. Und das ist sicher unsere Aufgabe, als Christen in unserer Gesellschaft in dieser Weise hineinzuwirken. Ja, die Kultur des Lebens wird zum Durchbruch zu verhelfen. Da ist vieles im Argen. Ja. Und die Mutter Teresa zeigt uns auch, wie es geht. Sehr praktisch und mit vollem Einsatz. Als Abschluss möchte ich noch vorlesen eine Passage, die Papst Franziskus bei der Heiligsprechung gesagt hat. Mutter Teresa war in ihrem ganzen Leben eine großherzige Ausspenderin der göttlichen Barmherzigkeit, indem sie durch die Aufnahme und den Schutz des menschlichen Lebens, des Ungeborenen wie des Verlassenen und Ausgesonderten, für alle da war. Sie setzte sich für den Schutz des Lebens ein und betonte immer wieder, dass der ungeborene Mensch der Schwächste, der Kleinste und der Ärmlichste ist.
Sie beugte sich über die Erschöpften, die man am Straßenrand sterben ließ, weil sie die Würde erkannte, die Gott ihnen verliehen hatte. Sie erhob ihre Stimme vor den Mächtigen der Welt, damit sie angesichts der Verbrechen, der Armut, die sie selbst geschaffen hatten, ihre Schuld erkennen sollten. Die Barmherzigkeit war für sie das Salz, das jedem ihrer Werke Geschmack verlieh, und das Licht, das die Dunkelheit derer hellte, die nicht einmal mehr Tränen hatten, um über ihre Armut und ihre Leiden zu weinen. Also wenn man heute die Welt anschaut, gibt uns die Mutter Teresa die Antwort, wie wir dieser Kultur des Lebens wieder zum Durchbruch verhelfen können.